Ich habe 1981 am Gymnasium Münchenstein in der Schweiz mit meiner Gymnasiumszeit begonnen. Und mein Vater hat mich damals quasi ermuntert oder fast gezwungen, einen ersten Kurs zu machen zum Thema Lerntechnik. Ich fand das etwas seltsam und bemühend, aber ich profitiere bis heute davon.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist ein Gast bei mir, der Kollaboration und Lernen im digitalen Zeitalter seit Jahrzehnten mitprägt, Dr. Daniel Stoller-Schei. Daniel ist CEO der Collaboration Design GmbH, Co-Head des Digital Education Institute und promovierte an der HSG über E-Collaboration. Daniel, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, hallo lieber Ivo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und mit dir in diesem Podcast einige zentrale, wichtige und ganz interessante Fragen diskutieren zu dürfen.
Daniel, du und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren und ich weiß von dir, dass du Lern- und Arbeitsformate für Unternehmen wie UBS, Phonak und CreaLogics gestaltet und weiterentwickelt hast, immer mit dem Blick darauf, wie Technologie Menschen stärker vernetzt und befähigt. Gemeinsam mit dem bekannten deutschen Pädagogen Prof. Dr. Werner Sauter hast du gerade das Buch »Selbstorganisiertes Lernen mit generativer KI – Neue dialogische Lernwelten im beruflichen Kontext« veröffentlicht. Ihr beiden zeigt in diesem Buch, wie der Dreiklang des Lernens allein mit KI und mit anderen zum Leitfaden für zukunftsfähige Kompetenzentwicklung wird. Daniel, wir starten gleich mit unserer klassischen Einstiegsfrage. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, sehr gerne. Die Beschäftigung mit digitalen Lern- und Arbeitsformen geht zurück auf mein Studium an der Universität Zürich in den 90er Jahren. Da habe ich Erziehungswissenschaften, Informatik und Psychologie studiert. Das war damals eine etwas seltsame Mischung, die niemand so recht verstanden hat. Aber für mich war das die genau richtige Wahl. Und ich habe dann danach das Thema auch noch an der Uni St. Gallen vertieft, habe dort das Learning Center mit aufgebaut, habe erste Projekte im Bereich digitales Lernen mit vielen Firmen durchführen können und war dann danach in Startups, in großen Konzernen, in KMUs und habe dort digitale Lern- und Arbeitsprojekte durchgeführt. Und seit 2019 bin ich jetzt selbstständig, berate und begleite Firmen in diesen Bereichen und Belangen. Und vielleicht noch privat, ich bin Vater von 4 Kindern und 4 Enkelkindern. Und da spielt natürlich der Dialog und auch das dialogische Lernen auch eine sehr große Rolle.
Wunderschön. 4 Kinder, 4 Enkelkinder, dialogisches Lernen. Und genau darum geht's ja in diesem neuen Buch. Und hier will ich mit einer kritischen Frage einsteigen. Neue Bücher. Ich habe im Moment den Eindruck, dass ja pro Woche, sage jetzt mal, ein Dutzend KI-Bücher erscheint. Und selber bin ich nicht ganz unschuldig. Ich trage auch zur Bücherschwemme bei, weil ich jetzt gerade im Sommer ein neues Buch mit Joachim Lorenz zu Microlearning und Nanolearning beim Verlag eingereicht habe, das im Oktober erscheinen wird. Du und Werner Sauter, ihr habt das dialogische Prinzip sehr ernst genommen und habt zum Thema selbstorganisiertes Lernen und KI einen Titel aufgelegt. Was hat das mit dieser Verbindung auf sich und warum ein Buch und nicht gleich alles digital?
Ja, vielleicht zum ersten Punkt. Ja, ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, dass ich mit einem weiteren Buch zu dieser Informationsschwemme beigetragen habe. Aber ich glaube, wir müssen mit dieser Informationsschwemme leben und diese tagtäglich bewältigen. Und Die Lösung kann nicht sein, dass wir da keine Bücher mehr schreiben. Und warum ein analoges Buch? Da wurde ich kürzlich unterstützt von Professor Dr. Martin Korte, deutscher Neurobiologe, der eben erwähnt hat, dass das Lesen in papiergedruckten Büchern eine wichtige Funktion aktiviert, nämlich das 3D-Verständnis in unserem Gehirn und dass wir so ganz andere Informationen abspeichern. Aber natürlich ist es uns bewusst, dass wir auch digitale Formate anbieten müssen. Das heißt, das Buch gibt es auch als digitales Format und die Prompting Library ebenfalls als digitale Liste. Und aktuell arbeiten wir an einer Toolbox, die nächstes Jahr herauskommt, die dann vollumfänglich digital sein wird.
Daniel, im Buch geht es ja sehr stark wirklich um dieses dialogische Prinzip. Ihr sprecht von dialogischen Lernwelten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das inspiriert vom sokratischen Dialog. Und sokratischer Dialog, vielleicht erläutere ich das kurz für unsere Zuhörenden. In der Erwachsenenbildung meinen wir ja damit meistens eine Situation, wenn Lernende durch gezielte Fragen und durch gemeinsames Nachdenken lernen, eigenes Wissen zu reflektieren, zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Was ist dein Verständnis, was ist euer Verständnis von diesem sokratischen Dialog und wo genau liegt der Unterschied zu bekannten Formaten wie Blended Learning oder einfach E-Learning?
Ich greife da noch mal kurz zurück. Was mich in den 90er Jahren beschäftigt hat, waren zwei Diskurse, nämlich CSCL und CSCW, also Computer Supported Cooperative Work und Computer Supported Collaborative Learning. Und schon dort ging es eigentlich darum, so wie man miteinander Ziele erreicht. Und da spielt eben der Dialog eine sehr große Rolle. Und ja, ich habe mich dann jahrzehntelang mit E-Learning-Formaten beschäftigt, wobei mich dabei immer auch schon gestört hat, dass die zu sehr auf Lernmodule, die in einem Learning-Management-System abgespielt werden, reduziert worden sind. Und wir haben schon damals bei der Phonak sehr früh angefangen, eben nicht auf diese Kombination zu setzen, sondern wir haben Webinare umgesetzt, wir haben Web-Lectures gemacht, schon ab 2002. Wir haben die erste digitale Konferenz in der Hörgerätebranche umgesetzt. Also so gesehen hat mich das dialogische Lernen eigentlich schon immer interessiert und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz wichtige Lernform. Und wenn man da eben zurückgeht, dann kommt man auf Sokrates, aber man kommt auch auf ganz viele andere wichtige Autoren, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, unter anderem auch Autoren und Autorinnen aus der Reformpädagogik. Und vielleicht kommen wir dann später noch darauf zurück.
Hochinteressant. Und zu Beginn habe ich ja erwähnt, der Dreiklang des Lernens, der bei euch prominent im Buch im Mittelpunkt steht. Ich habe gesagt, allein und dann aber auch Lernen mit KI und Lernen mit anderen Menschen. Du hast jetzt gesagt, bei Phonak habt ihr ab den 2000er Jahren bereits mit einem solchen Ansatz experimentiert. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass für einige da draußen das noch neu ist. Wie kann dieser Dreiklang konkret in der Bildungsarbeit, auch in der betrieblichen Weiterbildung umgesetzt werden?
Also ich führe das vielleicht nochmal ganz kurz aus, was wir damit meinen. Also das ist eben das Lernen mit sich selbst, das Lernen alleine. Und da ist eigentlich der Dialog, der findet quasi introspektiv mit sich selbst statt, was ein wichtiger Ausgangspunkt ist. Und für ganz viele Lernkonzepte spielt eben das Selbstlernen eine wichtige Rolle. Und eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe 1981 am Gymnasium Münchenstein in der Schweiz mit meiner Gymnasiumszeit begonnen und mein Vater hat mich damals quasi ermuntert oder fast gezwungen, einen ersten Kurs zu machen zum Thema Lerntechnik. Ich fand das etwas seltsam und bemühend, aber ich profitiere bis heute davon. Also Selbstlernen und Selbstlerntechniken sind ganz wichtig und das ist der erste Klang in diesem Dreiklang. Dann der zweite eben quasi mein Steckenpferd, das kollaborative Lernen, was man heute auch sehr oft Peer Learning nennt, das Lernen mit anderen, der Dialog mit anderen. Und drittens, und das kommt jetzt neu dazu, eben das der Dialog mit KI-basierten intelligenten Systemen. Wie kann man das umsetzen in Unternehmen. Punkt 1, man kann und sollte ein Gewicht darauf legen, die Selbstlernkompetenz der Mitarbeitenden zu fördern. Wir wissen aus der Wissenschaft, dass etwa nur 20% gute Selbstlerner und Lernerinnen sind. Das heißt so, hier muss ein Schwerpunkt gelegt werden als Ausgangspunkt. Dann der zweite Bereich, der passiert vielleicht eher so en passant, so by the way. Und ich glaube auch beim kollaborativen Lernen, beim Lernen mit anderen, gilt es, entsprechende Peer-Learning-Formate und Methoden einzuführen. Und da sind in der letzten Zeit ganz viele interessante Formate entstanden. Ich erwähne ein paar, wie zum Beispiel Barcamp, Liberating Structures, aber auch Webkonferenzen und andere Dinge sind da entstanden, die diese Lernform unterstützen. Und drittens, das Lernen mit KI, der Dialog mit KI, da sind wir gerade in den Startlöchern. Wir lernen gerade, was es heißt, mit KI-Systemen zu arbeiten. Und da spielt eben die Sprachkompetenz auch eine sehr große Rolle. Also wie spreche ich mit KI-Systemen? Und ich habe dazu ein paar Leitsätze formuliert. Der erste heißt Denken, Prompten, Denken. Und ich merke immer mehr, wie wichtig dieser Satz ist, nämlich zuerst zu reflektieren, was man eigentlich möchte von einem KI-System, dann die Anfrage zu prompten und dann das Ergebnis zu evaluieren. Das ist ein bisschen wie thailändisch kochen. Da brauche ich auch ganz viel Zeit für die Vorbereitung der Gemüsesorten, vielleicht der Fleischsorten, der Gewürze und der Soßen. Und das Kochen selbst geht dann recht schnell und danach kann ich dann beurteilen, ob das gut war oder nicht. Also in dem Sinne, wir müssen unsere Gedanken formulieren, weil die KI kann unsere Gedanken nicht lesen. Und das ist ein neues Lernformat, das wir uns aneignen müssen.
Das ist ja eine schöne Metapher, der Thailändisch-Kochkurs. Da erinnere ich mich auch noch lebhaft und gern daran, wie intensiv wir das vorbereitet haben und wie wir alles schön hingelegt haben und dann wirklich Schritt für Schritt vorgegangen sind. Damals im Kochkurs bei der Clubschule Migros hier in Luzern haben wir immer auch eine Reflexionsphase eingeschaltet, weil genau. Die Teilnehmer, die schon länger in diesen Kochkursen waren, haben dann extrem fachmännisch, fachfrauisch Kritik gegeben, wie die Bambusschoten gedünstet waren oder ob die Menge an Sojasauce auch wirklich genügend stimmig war. Das ist ein schönes Bild, das du hier zeichnest. Und ich frage mich jetzt gleich auch, wie sieht das dann konkret in der Praxis aus, wenn solch dialogisch gestaltete Lernumgebungen aufgezogen werden? Gibt es da bestimmte Rahmenbedingungen, die entscheidend sind? Und was ist dabei die Rolle von Trainerinnen und Trainern oder von Learning Professionals?
Ja, interessant sind eben auch die Schnittstellen. Und das werden wir auch in der Toolbox nächstes Jahr aufzeigen. Es gibt natürlich Überlappungen, zum Beispiel zwischen KI-basiertem Lernen und Peer-Learning oder zwischen Selbstlernen und Lernen mit KI-Systemen. Wenn wir die beiden Bereiche KI-Lernen und das Lernen mit anderen kombinieren, dann geht es vielleicht in Richtung von Peer-Prompting, ein Format, das ich jetzt oftmals ausprobiert habe und das sehr gut funktioniert. Das heißt, dass man gemeinsam Aufgaben löst und diese angeht und diese auch im Dialog dann miteinander verbessert. Das wäre so ein Format, das ich hier sehe, das sehr gut funktioniert. Dann ein anderes ist eben die bereits erwähnten, zum Beispiel die Barcamps, die man aufbauen kann oder das Thema Liberating Structures. Auch das sind Formate, die sich jetzt neu entwickelt haben, die wir in Unternehmen entsprechend umsetzen können. Und das Ganze kann ich jetzt natürlich auch mit KI anreichen. Also ich kann mir natürlich jetzt auch Ideen für Barcamps oder für neue Lernformate auch prompten und diese dann in der Praxis ausprobieren. Genau das testen wir im Moment, inwieweit wir hier ganz neue Lernformate entwickeln können, die man so noch nicht kennt, die sich aber jetzt aus der Kombination und den Möglichkeiten mit KI ergeben.
Daniel, ich hacke hier nochmal ein. Du hast Barcamps und Liberating Structures erwähnt. Das sind ja ziemlich freiheitliche Formate, wo im Prinzip die Energie der Teilnehmenden bestimmt, was da besprochen, bearbeitet wird, was da läuft. Und ich stelle mir gerade die Frage, ja, was heißt das für die Learning Professionals, für diese Menschen, die beauftragt sind, diese Lernprozesse mit zu begleiten? Beispielsweise, wenn es darum geht, Hard Skills, Soft Skills zu verbessern und dass eben die Teilnehmenden an diesen Lernprozessen auch eigenverantwortlich sich solche Ziele setzen.
Richtig, die Aufgabe von Learning Professionals, die verändert sich in mannigfaltiger Weise. Also zum einen, wie du gesagt hast, sehe ich auch, dass die Beratung und die Begleitung bei der Lernzielformulierung ein wichtiger Part ist und sein kann. Und auch die Begleitung von Lernprozessen, das ist quasi der eine Teil, der jetzt nicht unbedingt neu ist, aber der vielleicht verstärkt an Bedeutung gewinnt. Also der ganze Bereich eben Lernberatung und Lernprozessbegleitung. Dann aber auch die Gestaltung, sage ich mal, von KI-gestützten Lernräumen. Und das bedingt eben auch ein vertieftes Verständnis von KI-Technologien und KI-Prozessen. In dem Sinne müssen sich Learning Professionals jetzt auch sehr dediziert mit KI-Technologien und KI-Methoden befassen. Und das ist immer ein Mix zwischen Theorie und eigener Erfahrung. Also ich glaube, es ist nicht möglich, dies zu bewältigen, wenn man nicht selbst Erfahrungen macht und die dann reflektiert und das eben auch vielleicht am besten wieder mit anderen zusammen. Also da kommen einige Herausforderungen auf Learning Professionals zu. Das Berufsfeld wird sich verändern.
Du bringst hier wie immer wieder diesen Dreiklang ins Spiel. Ich selber, ich mit der KI und ich als Lernender im Austausch mit anderen Menschen. Und mir kommt hier der Gedanke, dass ja ein Vorteil von allen diesen Innovationen, die wir jetzt sehen, die Individualisierung ist im Sinne von, dass wirklich die unterschiedlichen Teilnehmenden letztendlich unterschiedliche Lernpfade beschreiten können. Und das ist ja ein Wunsch, der schon lange rumgeistert. Und hier würde ich dich gern fragen, ja, was macht konkret die generative KI anders oder was macht sie auch besser als erste Pioniere von adaptiven Lernsystemen?
Das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt und ich muss sagen, da bin ich auch etwas kritisch. Das Thema adaptives Lernen und personalisiertes Lernen, wie gesagt, eben geistert schon lange rum. Ich habe ehrlich gesagt noch zu wenige richtig gute Lösungen gesehen. Vielleicht liegt das an meiner Unbedarftheit, dass ich den Markt zu wenig kenne. Aber vielleicht liegt es eben auch daran, dass es solche Systeme noch zu wenig gibt oder dass die Hersteller zu viel davon versprechen. Und ich glaube, da werden wir mit KI in eine neue Ära vorstoßen. Und ein Stück weit sehen wir das schon, wenn wir betrachten, was die meistgenannten Use Cases sind im Bereich KI. Dann ist es eben Companionship und Therapie. Also die Leute sprechen mit den KI-Systemen. Das ist auch nicht unbedingt etwas Neues, weil man hat schon mit dem ersten Chatbot Eliza 1966 gesprochen, den Josef Weizenbaum entwickelt hat. Aber ich glaube, das geht in eine neue Richtung. Und wenn wir die KI-Systeme da eben auch jetzt verbinden mit Lernhistorie, mit Personendaten und anderen Dingen, Klammer auf, da kommt natürlich das Thema Datenschutz und Ethik ins Spiel, Klammer zu, dann gibt uns das die Möglichkeit, hier eben personalisierte Lernpfade zu entwickeln. Ich habe kürzlich ein kleines Experiment gemacht. Ich habe eine Ausschreibung gesehen für einen Learning Professionals, der eben jetzt AI-Kenntnisse oder die eben jetzt AI-Kenntnisse mitbringen soll und habe mal die KI gefragt, wie gut passe ich auf dieses Profil? Und weil jetzt in dem Fall ChatGPT schon sehr viel über mich weiß, gab es ein sehr akkurates Abbild, wie gut ich jetzt matche zu diesem Jobprofil. Und solche Dinge werden mehr auf uns zukommen. Und ich habe vor einem Jahr eine kleine Zukunftsvision beschrieben, wie wir in 5 Jahren, also 2030, lernen werden. Ich nenne das die Real-Time Learning Engine. Das heißt so, im Dialog mit meinem Lernbot erarbeite ich meine Lernziele, dann wird quasi real-time werden da die Lerninhalte entwickelt und entworfen. In einem Lernpfad wird mir das angeboten. Der Lernbot begleitet mich dann quasi durch diesen Lernprozess. Und vor einem Jahr haben noch einige etwas gelächelt und so gesagt, ich glaube, das geht länger als 5 Jahre. Wenn ich heute darüber rede, heißt es, wir sind nicht sicher, ob es noch 5 Jahre dauert, bis wir an diesem Punkt angelangt sind. Und das hat natürlich einen Impact auf die Learning Management Systemanbieter. Ich glaube nicht, dass wir klassische LMS-Systeme brauchen in Zukunft mit einem Lernkatalog. Wir brauchen keine klassischen Instructional Designer mehr, die wochenlang irgendwelche Lernziele und Lerninhalte aufbauen und kuratieren, sondern wir brauchen eben Lernbegleiter, Learning Professionals, die mit diesen Systemen umgehen können und die richtigen digitalen, KI-basierten Lernräume gestalten können.
Mir gefällt dieser kritische Blick, den du hier auf klassische Systeme wirkst, weil ich habe ja selber an vielen Orten, in vielen Institutionen mit diesen Systemen gearbeitet und auch gemerkt, dass sehr oft sowohl die Studierenden wie auch wir auf Seite der Dozenten irgendwie ein bisschen unzufrieden waren, weil diese Systeme immer traditionell rückwärts gewandt unterwegs waren und die User natürlich längst in anderen Social-Media-Kanälen viel flexiblere, adaptivere Systeme hatten, die wirklich auf ihre Präferenzen reagierten. Ich will nochmal anknüpfen am Thema Prompting, also die Eingabebefehle. Du hast das zu Beginn schon mal eingebracht und im Buch habe ich auch gesehen, dass ihr dort eine ganze Reihe von interessanten Prompts den Leserinnen und Lesern an die Hand liefert. Ich würde gern von dir hören, Daniel. Gibt es da eine konkrete Formulierung, eine, die dir besonders am Herzen liegt, eine Art, ich sage jetzt mal, Signature Prompt, einen super genialen Prompt oder Eingabebefehl, einen, den vielleicht die Zuhörenden von unserer Podcast-Reihe gleich mal selber ausprobieren könnten?
Also ich gehe davon aus, dass du die Prompt-Library zum Buch dann verlinken wirst im Beitrag. Dort wird man einige dieser Beispiele dann auch gleich finden und anwenden können. In dem Sinne, einen Signature-Prompt habe ich nicht, aber vielleicht ein paar Tipps dazu. Also wichtig ist der Kontext, den ich mitgebe bei einem Prompt, das ist super wichtig. Und dass der Prompt gut formuliert ist. Es zeigt sich, wenn ich, übertrieben gesagt, über Stunden im gleichen Chat prompte, werden die Ergebnisse tendenziell schlechter. Weil der Prompt ist dann nicht die letzte Eingabe, die ich gemacht habe, sondern der Prompt ist die ganze Chat-Historie aus technischer Sicht. Also in dem Sinne macht es Sinn, eben mit guter Kontextinformation und gut formulierten Prompts hier zu starten. Und da gibt es auch einige Prompt-Optimizer, die einem dabei helfen, einen Prompt zu optimieren. Und was sich auch anbietet, ist es, die Prompts von anderen zu analysieren und daraus zu lernen. Zum Beispiel alles, was Ethan Mollick schreibt auf LinkedIn, ist absolut lesenswert. Wenn man ein halbes Jahr Ethan Mollick folgt auf LinkedIn, würde ich sagen, hat man sehr vieles gelernt und mitgenommen. Und das andere ist eben dann, das auch selbst auszuprobieren. Und das geht eigentlich nur dann, wenn ich schon eine recht genaue Vorstellung habe von dem, was ich erreichen möchte, weil ich dann auch die Ergebnisse entsprechend kritisch überprüfen kann.
Daniel, ich selber gebe ja auch Trainings zu KI und Erwachsenenbildung und dort erzähle ich immer gern auch den Studierenden, den Teilnehmern, dass wir im Moment aktuell halt wirklich die schlechteste KI aller Zeiten nutzen, die gleichzeitig aber die beste KI ist, die wir überhaupt kennen und dass schon in 2 oder 3 Wochen diese KI vermutlich noch ein bisschen besser sein wird. Und dann habe ich immer auch Studierende, die sagen, ja, aber da gab es eine Interaktion, wo sie irritiert darauf reagierten. Oder manchmal haben wir das Glück, dass jemand sagt, und da gab es eine Interaktion, wo die KI unglaublich unterstützend und wertvoll darauf reagiert hat. Hast du auch so ein Beispiel, wo du sowohl Irritation oder eben Überraschung und Freude realisiert hast?
Ja, sobald ich natürlich irgendwo generative KI wie eine Art Suchmaschine verwende, dann ist natürlich die Chance, dass da auch falsche Resultate generiert werden, größer. Wobei das wird jetzt natürlich besser, weil ich natürlich zum Beispiel mit ChatGPT, mit Deep Research oder mit Search generell die Ergebnisse auch verifiziert, oder die Ergebnisse werden verifiziert mit entsprechenden Suchergebnissen auf dem Internet. Das wird grundsätzlich besser. Aber wenn ich das natürlich nutze, um Dinge, die ich schon gemacht habe, zu optimieren, funktioniert das erstaunlich gut. Also statt, dass ich mir eine Struktur für eine PowerPoint-Präsentation erstellen lasse, erstelle ich diese Struktur zuerst selber und optimiere die nachher im Dialog mit einem generativen KI-System und gebe vor, was ist die Zielgruppe, was sind die Ziele, was waren meine Absichten, was möchte ich damit bewirken. Und über 2, 3, vielleicht 4 Iterationsstufen wird dann diese Präsentation massiv besser und ist näher an dem, was ich eigentlich erreicht haben wollte. Und das finde ich schon erstaunlich und das finde ich extrem hilfreich. Und da wird eben die KI nicht zu einer Antwortmaschine, sondern zu einem Sparringpartner.
Das ist ein schöner Begriff, den du hier einbringst, Sparringpartner, kritischer Sparringpartner und eben auch Iteration im Sinne von jedes Mal ein bisschen besser. Ich habe hier auch die Erfahrung gemacht, dass ich sehr gern einfach einem Ergebnis bei ChatGPT dann sage, das war Level 1, Punkt, liefere mir jetzt Level 2, Punkt, achte besonders darauf und dann schränke ich noch ein bisschen den Fokus ein. Und achte besonders darauf, gibt eben dem System dieses Signal, worauf es bei der Produktion von Level 2 achten soll. Und am Schluss verwende ich vermutlich erst Level 4 oder 5 oder 6 und selbst Level 6 ist nochmal eine Version, die ich dann deutlich bearbeite, bevor ich sie nutze und rausschicke. Ja. Ist das bei dir ähnlich so?
Das ist sehr ähnlich und das ist effektiv eine neue Form des Lernens, die wir uns so aneignen müssen und wo wir auch lernen müssen, wie das funktioniert, weil es ist eine andere Herangehensweise an das Lösen einer Aufgabe, wie das vielleicht vor generativer KI der Fall war. Und das ist effektiv ein Novum und das müssen wir uns hier ein Stück weit aneignen. Und wenn wir das dann beherrschen, wobei, wie du gesagt hast, wir arbeiten heute mit der schlechtesten KI, die es gibt, die von morgen wird besser sein. Das heißt, wir werden da laufend neu dazulernen müssen. Und das Nächste ist dann, und das ist bereits auch bei vielen die Realität, dass dann eben das Ganze auch in Workflow-Prozessen optimiert wird. Also ich baue mir dann Workflow-Prozesse, die meine Aufgaben lösen können. Ich entwickle mir Agenten, die mit mir interagieren. Und auch das verändert natürlich den Arbeitsmarkt. Man sieht seit 2022, dass zum Beispiel auf Indeed, der Jobplattform, die Ausschreibungen für Software-Developer stetig zurückgehen. Was irgendwie kontraintuitiv ist, weil man denkt, mit KI braucht es unfassbar viele Software-Developer, aber das genau das Gegenteil ist der Fall. Es braucht weniger. Und warum? Weil eben ein Software-Developer jetzt nicht mit 2, 3 Kollegen zusammenarbeitet, sondern mit 10 bis 20 Software-Agenten, die auch untereinander in Dialog stehen und sich beraten, um den Software-Developer in seiner Arbeit zu unterstützen.
Daniel, die KI als Sparring-Partner, du bringst gerade auch das Beispiel ein, wie es in der Softwareentwicklung läuft, sich Agenten bauen, mit diesen Agenten zusammen Arbeitsprozesse umsetzen. Und jetzt nochmal mit Blick auf Bildungsorganisationen, dort gibt es ja auch eine große Sorge um Datenschutz. Ethische Fragen sind wichtig. Was antwortest du Entscheiderinnen, die befürchten, dass durch KI zu viel Kontrolle über Lernprozesse an Maschinen und KI-Systeme verloren geht?
Ich sage jetzt vielleicht etwas, was man nicht so erwarten würde, aber ich denke oder ich meine, wir haben grundsätzlich zu viel Angst vor diesen Systemen. Natürlich ist Datenschutz und ethische Rahmenbedingungen, die sind wichtig, absolut. Aber ich erlebe es auch oft in meinen Kursen und in meinen Präsentationen, dass mehr danach gefragt wird, was man nicht darf, als was man kann. Und damit vergeben wir uns auch Chancen. Also wir müssen die regulatorischen Rahmen müssen wir einhalten. Mit dem EU AI Act sind die ein Stück weit gegeben. In der Schweiz noch etwas weniger als in Deutschland. Aber diesen Rahmen müssen wir ausfüllen und wir müssen uns vor allem auf die Chancen fokussieren unter Beibehalt all der rechtlichen Rahmenbedingungen, die wir, by the way, schon lange haben. Es ist ja nicht so, dass der Datenschutz jetzt ein neues Thema ist, nur weil wir mit generativer KI arbeiten und die ganzen datenschutzregulatorischen Bedingungen, DSGVO und so weiter, die gelten ja nach wie vor. Und das Ethikthema, ich glaube, das ist gerade in Bildungsinstitutionen sicher ein wertvolles Thema, das es zu bearbeiten gibt. Das ist ein wunderbares Bildungsthema, wo man darüber diskutieren kann, was sind die Chancen, die Risiken, die Stärken und die Schwächen von generativen KI-Systemen. Und da fallen so Dinge hinein, wie zum Beispiel auch Umweltschutz, Strombedarf. Wir wissen, dass die großen Hersteller von KI-Plattformen im Moment darüber nachdenken, eigene kleine Atomkraftwerke zu installieren und so weiter. Also da gibt es ganz viele Themen, die man hier bearbeiten kann und soll.
Daniel, ich merke gerade, wir haben genügend Stoff, dass wir sehr gut in ein paar Monaten ein zweites Gespräch hier aufzeichnen können über die Situation der Entwicklung zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem will ich dich heute schon mal hier fragen, wenn du einen Ausblick wagst in die nächsten 5 Jahre, welche Entwicklung wünschst du dir für das selbstorganisierte Lernen, unterstützt mit KI, und wo zieht es dich hin, wo möchtest du selbst besonders mitwirken?
Ja, ein Stück weit habe ich das bereits angetönt mit meiner Real-Time Learning Engine. Ich habe auch vor etwa 3 Jahren einen Beitrag geliefert zu einem Buch über neue Arbeitsformen, das ich dir dann auch noch im Link angeben kann, wo ich so ein bisschen skizziert habe, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und ich würde sehr gerne hier einen Beitrag leisten. Ich glaube, wir können uns im Moment noch gar nicht vorstellen, in welche Richtung sich Lernen und Arbeiten jetzt mit generativer KI entwickeln werden. Ich glaube, alle Vorstellungen, die wir jetzt haben, sind zu kurz gegriffen. Wir werden erstaunt sein, was da noch alles auf uns zukommt. Und ich möchte hier gerne einen Beitrag leisten und experimentiere hier mit ganz vielen Ansätzen, wie ich mein Lernen selbst optimiere und verbessere und hinterfrage das auch sehr kritisch und stehe hier in einem Dialog mit ganz vielen anderen Personen, die sich mit der ähnlichen Fragestellungen beschäftigen. Und wie gesagt, die Toolbox, die wir nächstes Jahr herausgeben, wird auf einige dieser Fragen Antworten liefern. Da werden wir eben nicht bekannte Lernformen und Methoden auflisten, sondern wir werden komplett neue entwickeln.
Daniel, wir werden auf jeden Fall unten in den Shownotes die wichtigen Links publizieren, die du erwähnt hast. Und lass mich mal an dieser Stelle, so wie immer in der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, 3 wichtige Erkenntnisse aus dem heutigen Gespräch zusammenfassen. Ich habe mir notiert, selbstorganisiertes Lernen wird in einer KI-geprägten Welt wirklich eine Art Schlüsselkompetenz. Und wer zukunftsfähig bleiben will, muss grundlegende Lernstrategien beherrschen und sollte auch lernen, sich den Lernprozess ganz neu und ganz frisch aufzusetzen und mutig selbstständig zu gestalten. Dann habe ich mich als 2. Punkt notiert, der Dreiklang des Lernens allein mit KI und mit anderen Menschen eröffnet natürlich auch völlig neue Lernräume, in denen eben dialogisches Lernen, Peer Learning und KI als kritischer Lern- oder Sparringspartner zusammenkommen. Als 3. Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Lernprozesse brauchen eine gute Balance aus technologischem Fortschritt und immer auch kritischer menschlicher Reflexion. Wir haben den Datenschutz erwähnt, wir haben Ethik kurz gestreift und dann für mich auch die didaktische Reduktion bleiben ganz wichtig, um KI sinnvoll und verantwortungsvoll einzusetzen. Daniel, gibt es Anmerkungen, gibt es Ergänzungen von dir?
Lieber Ivo, das hast du wunderbar zusammengefasst. Ich nenne vielleicht nur noch einen Punkt, der vielleicht so als Klammer das Ganze zusammenfasst, was du jetzt gesagt hast, und zwar ist es auch das Fazit aus unserem Buch. Wir haben versucht, das auf einen Satz zu reduzieren, sag mal so auf 2 Botschaften zu reduzieren, die heißen: Ich kann lernen, wie ich will. Das ist eine interessante und gute Botschaft. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie wir eben unseren Lernprozess selbst gestalten können. Und wir haben unfassbar viele Lernressourcen zur Verfügung, die wir dafür einsetzen können. Und die zweite Botschaft heißt, ich bin aber auch selbst verantwortlich dafür. Und ich war kürzlich in einigen großen Firmen und es war interessant, wie ich dort genau diese Botschaft gehört habe. Also, ich habe ihnen nichts erzählt über dieses Buch und über diesen Ansatz und genau diese Botschaft kam eben zurück. Wir sind selbstverantwortlich für unsere Lernprozesse und wir als Learning Professionals, wir können vielleicht genau diesen Prozess hier unterstützen und hier Lernräume schaffen, wo dies eben möglich ist.
Daniel, vielen Dank für dieses Gespräch heute zum neuen Buch Selbstorganisiertes Lernen mit generativer KI, neue dialogische Lernwelten im beruflichen Kontext. Am Schluss richte ich immer die Frage an meine Gäste, wo kann man sich mit dir verbinden, wie kann man sich mit dir vernetzen?
Also ich bin und war schon immer eine Facebook-freie Zone, also sucht mich nicht auf Facebook, Instagram oder WhatsApp. Ihr findet mich nur auf LinkedIn und auf meinen Webseiten und auch an der einen oder anderen Konferenz.
Daniel, vielen Dank für dieses feine und lehrreiche Gespräch und ich wünsche eurem Buch viel interessiertes Publikum und dir und Werner Sauter weiterhin alles Gute.
Vielen Dank für die Gelegenheit, Ivo. Es hat richtig Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.